Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Februar 2025, hier sind die Flaschen mit Christoph Raffel, das heißt, es gibt Wein. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit der Flasche, die am stärksten grün aussieht. Les Aromains Entre deux Mers 2023.
Warte mal, Grand Vin de Bordeaux, nee, das ist Rotwein, der kommt weg. Les Aromains, ah ja.
Les Aromains.
Les Aromains.
Genau.
Les Aromains. So.
Das heißt, ich meine, ist ja klar, alle, die jetzt dabei sind, wissen es ja, zumal wenn sie Flaschen bestellt haben. Wir sind das erste Mal seit Beginn eigentlich dieses Podcasts in Bordeaux. Ist natürlich auch
wir waren noch nie in Bordeaux?
Nö, wir waren noch nie in Bordeaux, weil wir irgendwie das immer schön umschifft haben, weil Bordeaux natürlich sehr Rotwein geprägt ist und da du nun mal nicht gerne Rotwein trinkst.
Ich lehne Rotwein ab. Das ist
Rotwein ablehnst, so, genau. Was natürlich für einen Weinpodcast auch in gewisser Weise irgendwie ein schwieriges Unterfangen ist.
Ja, eben nicht. Also Rotwein kann nämlich jeder. Ja? Rotwein kann, aber ja. Macht man einen Weißwein, kriegt man einen ordentlichen Weißwein hin. Hahaha, mein Freund.
Ja, jedenfalls haben wir das irgendwie, obwohl das eines der...
Ignoriere einfach, was der Typ faselt, ja. Der hat eh nicht alle. Ja, Holger. Jedenfalls
ist es ja eines der prestigeträchtigsten und auch ältesten Weinbaugebiete, also Qualitätsweinbaugebiete. Das ist eigentlich auch das größte Qualitätsweinbaugebiet in Frankreich.
Zwischenfrage. Was ist das Gegenteil eines Qualitätsweinbaugebiets?
Naja, es gibt Landwein und es gibt Qualitätswein. Es gibt ja jetzt zum Beispiel, ne, es gibt europäischen Wein, es gibt französischen Wein, also Vin de France, dann gibt's Vin de Table oder Vin de Pays, besser gesagt, heutzutage. Und dann fangen sozusagen die Qualitätskriterien an. Die haben natürlich auch Qualitätskriterien, aber die strikteren sind dann eben die, wo dann irgendwo AOC oder AOP draufsteht. Also
Appellation Origine
Contrôlée.
Ne? Das sind jetzt
genau.
Appellation Entre deux Mers Contrôlée.
Das Languedoc zum Beispiel ist viel größer von der Weinbaufläche her als Bordeaux, aber Bordeaux hat halt mehr Hektar in sozusagen eben in der AOP-Klassifikation. Deswegen gilt es eben als größtes Qualitätsanbaugebiet in Frankreich, hat aber eben auch so seine deutlichen Probleme. Als ich das erste Mal sozusagen über Bordeaux doziert habe, habe ich ja mal damals, als wir angefangen haben, war ich ja an der Wein- und Sommelierschule, habe ein bisschen unterrichtet, da hatte Bordeaux noch 123.000 Hektar. So um die 2020, 2021 waren es noch 109.000 und dieses Jahr werden sie etwa 99.000 erreichen.
Geht denen das alles klimawandelbedingt kaputt oder legen die Flächen still, weil es sich nicht mehr lohnt?
Ja, die legen Flächen still, weil es sich nicht mehr lohnt, weil die Leute zu wenig Bordeaux kaufen. Also insgesamt ist es ja sowieso ein Problem, dass der Weinabsatz deutlich schrumpft, weltweit, vor allen Dingen aber auch in Europa. Und zwar der Weinabsatz, nicht unbedingt der Bierabsatz. Das ist nach Ländern unterschiedlich. Der Schnaps, also der hochprozentige Absatz auch nicht unbedingt, aber der Weinabsatz schrumpft. Also
das heißt, die Wirkungstrinker, die bleiben bei der Stange, aber unser eins nimmt nicht mehr so viel.
Ja, in gewissem Maße und gerade jetzt jüngere Leute eben nochmal deutlich weniger. Und dann auch tatsächlich vor allen Dingen, und da bist du ja in guter Gesellschaft, eben auch Rotweintrinker. Also der Rotweinabsatz, gerade auch in Bordeaux, ist deutlich, deutlich gesunken.
Ja,
während insgesamt eben der Weißwein, vor allen Dingen der Roséabsatz, eben deutlich gestiegen ist. Leute wollen also frischere Weine trinken, leichter schmeckende Weine.
Naja, und vor allen Dingen, ich meine, wenn du Rotwein, also Bordeaux-Rotwein, das ist halt so prohibitiv teuer geworden über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwo nach einer 20-Euro-Flasche zu gucken, weil ich mir sicher wäre, dass ich keinen guten Wein kriegen würde, weil ich kenne mich halt nicht gut genug aus. Also bei vielen anderen Sachen kannst du halt einfach zu einer Flasche greifen, wo du ungefähr sagen, ja, das wird schon was sein. Aber bei Bordeaux habe ich halt einfach Schiss, dass ich unter 100 Euro nichts Ordentliches mehr finde.
Und das ist eine totale Fehleinschätzung.
Guck an.
Würde ich jetzt mal behaupten, weil du kriegst halt auch echt netten Bordeaux für 10, 12 Euro. Mhm. Ich glaube, der Chateau Lagrolet, den wir jetzt heute als Rotwein haben, kostet ja auch nicht mehr. Insgesamt sind diese drei Weine ja jetzt eher im günstigen Bereich. Und ich glaube auch vor allen Dingen dadurch, dass Bordeaux tatsächlich auch stärkere Absatzprobleme hat, müssen die eigentlich das, was sie produzieren, auch wirklich auf einem guten Niveau produzieren, auch je nach Preisklasse. Also das Bordeaux fängt ja auch. Also das Problem bei Bordeaux ist so ein bisschen, oder für Bordeaux ist, dass du oben diese Grand Cru Classé Weingüter hast, wo Weine eben 100 bis 1000 Euro oder mehr kosten. Und dann hast du da drunter noch ein paar Appellationen, also ich sag mal die Bourgeoisen Cru, also Cru Bourgeois oder so, was da irgendwie, was so zwischen, ich sag mal so zwischen 18 und 30 Euro liegt. Also es gibt diese Grand Cru Classé, gibt es auch ab 50 bis 100 Euro. Das sind dann eben nicht die super teuren, sondern einfachere. Also es gibt, aber es gibt halt auch unter 15 Euro viel Wein, auch unter 10 Euro in Bordeaux viel Wein. Und also ich war jetzt zum Beispiel am Freitag war ich auf einer Ausstellungseröffnung. Da ist ja dann bei Ausstellungseröffnungen wird auch meistens irgendwie Wein gereicht. Die hatten Weiß und Rot Bordeaux jetzt aus dem unteren Preisbereich. Ich habe das mal probiert. Das war beides völlig okay. Ja, also es war total typisch, also Bordeaux-typisch. Man wusste eigentlich direkt, was man im Glas hat. Und war echt okay für den Preis, ja.
Apropos im Glas haben, ich sehe gerade, dass mein Aromant von 2022 ist. Und eigentlich sollten wir doch 23 trinken. Von wann ist denn deiner?
Meiner ist von 2023. Ah, ja. Ja, das sollte eigentlich so sein. Da hat jemand falsch ins Regal gegriffen anscheinend.
Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, denke ich mal, oder?
Nee, das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, das stimmt.
Also weil die Nase finde ich schon mal toll.
Dieser Weintyp dann schon einfach auch frisch getrunken wird, aber 22 ist ja auch immer noch frisch.
Also, ja, nur, ja.
Ja, also ich habe auf der Ankündigungswebsite, also bei mir im Blog, wo die Sendung angekündigt ist, habe ich nochmal eine Karte implementiert.
Oh, ah.
Und wenn man auf diese Karte drauf geht, dann springt eine eigene Seite auf und dann hat man eine so leicht interaktive Bordeaux-Karte.
Oh, das ist schön.
Ne? Ja. Weil wir waren ja, wie gesagt, wir waren noch nie in Bordeaux und Bordeaux ist groß. Und wenn man jetzt mit dem Händchen da über die verschiedenen Sachen klickt, dann leuchten eben verschiedene Farben auf, die dann unten auch erklärt werden. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel auf ganz rechts geht, dann hast du Bordeaux und Bordeaux Supérieur. Das ist sozusagen der einfachste Rotwein in Bordeaux. Also ja, das einfachste Klassement. Und du siehst, dass es fast überall hergestellt wird. Das
gesamte Bordeaux ist, ja. Mhm.
Genau, es kann im Prinzip ja überall hergestellt werden, wo rote Rebsorten angebaut werden. Wenn du weitergehst, Graf Sauternes, das ist so orange-gelb, da kommen wir nachher noch hin. Und der dritte von rechts ist Entre-deux-Mers. Und da sind wir jetzt gerade. Und wenn du nochmal zwischen Bordeaux Supérieur in Rot und Entre-deux-Mers hin und her klickst, dann siehst du eben, dass dieses Entre-deux-Mers auch nochmal von der Fläche her gleich ist mit einem Teil von Bordeaux.
Ja.
Was eben daran liegt, dass sowohl weiße als auch rote als auch Rosé Weine dort erzeugt werden. Entre-deux-Mers erklärt sich so ein bisschen von selbst. Also in gewissem Maße heißt es ja eigentlich zwischen zwei Meeren.
Ja, aber es sind Flüsse.
Tatsächlich
Dordogne
sind es aber Flüsse, Garonne. Genau. Genau. Es ist also die Dordogne und die Garonne, die das Gebiet begrenzen und die dann eben in dieses Wasserbecken der Gironde fließen, die eben, was dann wiederum in den Atlantik fließt.
Ich merke gerade wieder, also wo ich den in der Nase habe, dass ich Entre-deux-Mers bisher immer gut gefunden habe, aber irgendwie ist der nicht auf meinem Einkaufszettel. Also wenn ich irgendwo stehe und denke, was nehme ich denn, fällt mir immer kein Entre-deux-Mers ein. Ich weiß gar nicht warum.
Ja, witzig, ne? Also bei uns gab es das früher zu Hause häufiger. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an die Familie Dobler in Erfstadt-Lippler. Die hatten ja auch einen Weinimport. Also die hatten eine Spedition, aber die hatten eben auch einen Weinimport und einen kleinen Klamottengolfladen. Golfklamottenladen. Und bei diesem Weinimport hat mein Vater eben eine Zeit lang immer Entre deux Mers gekauft.
Ah, schön.
Von Cheval Cancard, das ist so ein Handelshaus da, ein größeres. Deswegen gab es das bei uns irgendwie häufiger. Also Entre deux Mers zwischen den zwei Flüssen, die laufen dann zusammen eben in diese Gironde. Und grob gesagt hat man dann eigentlich drei große Teile im Bordeaux. Das eine ist eben dieses Entre-deux-Mers-Gebiet. Dann spricht man von der Rive Droite, also von der rechten Küste oder vom rechten Ufer. Das ist dann eben alles rechts der Gironde. Und von der Rive Gauche, dem linken Ufer, was dann eben oberhalb und unterhalb der Hauptstadt Bordeaux ist.
Mhm. Ich gucke gerade. Ah, Médoc ist im Norden. Mhm. Sauternes kommt aus dem Süden von Bordeaux. Ah, okay.
Genau.
Sauternes. Ach, das ist ja mal praktisch, diese Karte. Das ist ja wirklich super.
Ja, das ist ganz gut, mal irgendwie einfach um einen Überblick zu gewinnen. Ah. Und dann hast du eben ja noch Saint-Emilion-Pommerol. Das ist eben auf der rechten Seite. Mhm. Dann diese sogenannten Les Côtes-Bleibourg. Davon haben wir nachher noch den Rotwein. Der kommt aus diesem Bereich, also diesem blauen Bereich. Und das Médoc ist eben das, wo die meisten Grand Cru Classé herkommen. Das kann ich dann noch mal bei Gelegenheit erklären, weil wir machen jetzt 3 Monate lang Bordeaux.
Ach du Schande. Hoffentlich gibt's da genug Weißwein, du.
Boah. Ja, geht so. Wir machen also nächsten Monat machen wir tatsächlich 3 Rote aus 3 verschiedenen Anbaugebieten und im April gibt's dann wieder Weißwein auch.
Also mit den 3 Roten? Genau. Die Sendung sollten wir live aufzeichnen vor Publikum. So, Wein.
Zum Wein. Also wir haben hier das Weingut Château Les Aromans. Das heißt so wie der Wein im Prinzip. Ist 1965 gegründet worden. Und die machen halt einfach Wein in diesem Bereich. Also mittlerweile ist der Sohn oder schon länger der Sohn, Joël, da. Einmal durch die Welt gereist. Geguckt, wie man in Kalifornien, in der Rioja, im Burgund Wein macht. Ist dann zurückgekehrt. Und die machen eben sozusagen klassisch Rot-Bordeaux aus der Ecke, also Bordeaux AOC, Bordeaux Supérieur und dann eben die Weißweine. Und ich sag mal, dieses ganze Gebiet Entre deux Mers für Weiß und Rot sind im Wesentlichen Weine, die für den direkten Genuss gemacht werden. Also es gibt dort keine Cru-Classé-Appellationen. Ja, es gibt keine verschiedenen unterschiedlichen Qualitätsstandards so wirklich, sondern das sind einfach Trink- und Genussweine für vergleichsweise kleines Geld, die dort gemacht werden. Und letztlich kommt es dann immer so ein bisschen darauf an, aus welchen Rebsorten die so gemacht werden, wie die verarbeitet werden. Viel davon, also jetzt gerade die Weißen, sind einfach typischerweise eben im Edelstahl ausgebaut oder im klassischen Betontank, wie man das früher gemacht hat. Und es sind halt ein paar Rebsorten zugelassen. Im Prinzip sind es für den Weißwein 4 Stück, nämlich Sauvignon Blanc. Das ist in der Ecke eigentlich immer die Hauptrebsorte. Dann Sauvignon Gris, das ist so ein bisschen wie Weißburgunder und Grauburgunder. Mhm. Ja, das haben wir jetzt hier auch drin. Semillon ist eine wichtige Rebsorte im Bordeaux. Und dann Muscadelle, das ist so ein bisschen so entfernt aus der Muskatfamilie. Das sind aber immer nur kleine Anteile. Also im Prinzip ist Sauvignon Blanc und Semillon eigentlich immer der wichtigste Bestandteil. Und in diesem Fall ist es aber eben, sind es nur diese beiden Sauvignon Blanc, Sauvignon-Varianten. Ne? Mhm. Und was wir ja meistens machen, was im Bernkreis, wo der Wein ja jetzt herkommt, eben auch wichtig ist, ist eine vernünftige Bearbeitung und Verarbeitung, also idealerweise eben biologisch zertifiziert. Und das hat er eben seit 2011. Und das ist tatsächlich so eine Sache, für die Bordeaux eben auch lange Zeit eben nicht gestanden hat. Also Bordeaux war lange Zeit so ein bisschen in Verruf dafür, dass viel Glyphosat eben verwendet wurde, wenig biologisch zertifiziert war. Und damit haben die natürlich auch ein Imageproblem bekommen. Und mittlerweile ist es aber, hat sich das auch da deutlich verändert. Also viele Weingüter und eben auch die großen Genossenschaften, da gibt es eben auch wirklich große Genossenschaften, die sind mittlerweile HVE zertifiziert, also sogenanntes Nachhaltigkeitszertifikat, was ich Was gerne mal auch klein geredet wird, ich rede das nicht klein, weil ich finde, dass ganz viele so anfangen und dann irgendwann sozusagen in den biologischen Anbau rüberrutschen von da aus.
Ja, und besser irgendein Zertifikat als gar kein Zertifikat. Ne?
Das ist so ein bisschen,
was ich auch mal sage, wenn ich im Supermarkt stehe und EU-zertifizierte Bio-Sachen kaufe, denke ich auch, naja gut, das ist jetzt irgendwie Unterkante, aber besser als nichts.
Ja. Denke ich auch. Also das ist schon wichtig. Also da tut sich einiges. Also in den, ich sag mal, in den reichen Weingütern, jetzt in den Cru-Classé-Weingütern sowieso, da hat sich also ganz viel getan. Das sind ganz viele rübergewandert mittlerweile in den biologischen Anbau, weil sie halt auch sehen, dass es Sinn macht, auch dort mit dem Klimawandel.
Mhm.
Ja, also
ja, vor klar, du, es ist irgendwie, musst du den Boden dazu kriegen, mit dir zusammenzuarbeiten, und immer nur gegen den Boden zu arbeiten, funktioniert wahrscheinlich auf Dauer nicht, ja.
Exakt. Ja. Und, also es gibt natürlich Jahrgänge, wo viel Regen fällt, aber es gibt halt immer mehr Jahrgänge, wo zu wenig Regen fällt.
Mhm.
Und wenn du eben mit Glyphosat oder anderen ähnlichen Mitteln arbeitest, dann machst du dir halt ja beständig einen Oberboden kaputt.
Ja.
Der trocknet dann aus. Lange Zeit wurde der ja auch jährlich sozusagen aufgerissen durch Flügen. Hat man davon jetzt einfach sein lassen. Man lässt sozusagen die Humusschicht wachsen, und Humusschichten im Weinberg bedeuten halt, dass die schnell mal Tausende von Litern Wasser speichern können.
Ja. Das hatten wir ja, als wir bei Matassa bei Tom Lübbe waren.
Ja.
Der hat ja praktisch kargen Boden übernommen und über Jahre da den Humus aufgebaut wieder. Und jetzt beneiden ihn im Grunde alle drumrum. Ne?
Genau, ja. Und das ist wirklich mittlerweile, glaube ich, entscheidend dafür, so auf Dauer, gerade in trockeneren Gebieten, wozu eben Matassa da Roussillon ja auch gehört, dass du einfach einen wirklich funktionierenden Oberboden hast, der Wasser speichern kann. Sonst kommst du einfach nicht mehr weiter.
Mhm.
Und das ist eben in Bordeaux mittlerweile auch durchgedrungen. Und insofern stellen eben nach und nach immer mehr dann auch auf Bio um. Ja, und das ist, würde ich mal sagen, wirklich klassisch Entre deux Mers. Das ist ein typischer Wein aus dieser Ecke.
Also super grasig irgendwie.
Ne? Genau, ein typischer Sauvignon Blanc. Ne?
Also so grasig hatte ich lange nichts mehr in der Nase.
Mhm.
Grasig, kräutrig. Was sind das Kalte? Was ist diese Eisbonbon-Kälte, weißt du?
Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, würde ich sagen,
was ist denn im Eisbonbon immer drin? Was ist denn das?
Ja, das ist schon so minzig auch. Also ein Sauvignon Blanc hat ja, oder überhaupt Sauvignon, also auch Cabernet Sauvignon, hat ja einen relativ hohen Anteil an Pyrazin, je nachdem, das kann man ja auch ein bisschen pushen, je nachdem, wie man die Reben eben auch im Weinberg anbaut. Also ob man das Blattwerk jetzt über den Trauben lässt zum Beispiel, ja, und die schön grün lässt, oder ob man das Blattwerk öffnet, sodass viel Sonne draufkommt, dann kriegen die auch quasi gelbere Aromen. Aber wenn man es grün lässt, dann haben diese Trauben eben recht viel Pyrazin. Und Pyrazin ist ja das, was in grüner Paprika drin ist, in Buchsbaum, in Minze. Also es ist tatsächlich derselbe Aromastoff sozusagen, der in all diesen Geschichten drin ist.
Mhm. Ja, Menthol ist das im Eisbonbon, sagt Sven im Chat. Das ist, ja, Menthol. Maracuja wird auch aufgerufen. Finde ich interessant. Ja.
Ja, aber das finde ich jetzt nicht so.
Aber da ist irgend so ein exotisches Obst mit bei.
Ja, ich hätte jetzt eher so ein bisschen Guave gesagt, aber ja, Maracuja.
Wie Guave riecht, weiß ich nicht.
Maracuja ist halt. Also wer schon mal so klassische neuseeländische, was heißt klassisch, aber typische neuseeländische Sauvignon Blancs probiert hat, da ist häufig deutlich mehr Maracuja drin jetzt, würde ich sagen, als hier. Aber so, okay, so ein Ticken ist da, glaube ich, auch mit dabei. Ne?
Oh, ist das lecker. Oh, boah, ist der lecker.
Ja. Und Cassis finde ich, ne, da ist einfach so weiße und schwarze Johannisbeere so ein bisschen mit drin.
Mhm.
Aber es ist wirklich auch
frisches so Heu.
Grasig, heuig, ne?
Ja. Frisches Heu, ruft der Chat.
Mhm.
Entschuldigung, aus irgendeinem Grund macht mein Spuckfläschchen heute komische Geräusche. Vielleicht, weil ich reinspucke, was ich sonst nicht mache.
Das könnte sein.
Liegen. Sehr schön.
Na, also das,
oh, der ist böse.
Ja, das hat, also das ist so ein Wein, wo die Flasche sehr schnell leer sein kann. Ne?
Ja, boah.
Ja.
Und für den Preis, also da kauft man sich doch einen Zwölfer, stellt den weg und nimmt den mit zum Grillen. Jedes Mal, wenn man grillen geht. Und wenn man jedes Mal, wenn man zum Grillen geht und nicht den portugiesischen Schaumwein aus der letzten Sendung mitnimmt, der ja auch noch gelagert steht. Ich habe es ja wirklich nicht. Ich habe es nicht ausgegeben. Ich musste mir einen Karton bestellen, allerdings einen kleinen nur. Aber trotzdem, ja. Oh, der ist lecker.
Ja, ne? Kostet unter 10 Euro die Flasche.
9,50 Euro.
Ne? Ist ein Witz. Genau, und ist, ich finde, es ist halt genau das, was er sein soll. Das schmeckt einfach nach Sommer. Das ist auch perfekt für den Sommer. Ist auch perfekt für, weiß nicht, 2-3 Austern dazu oder einen frischen Salat.
2-3 Austern? Hast du keinen Hunger oder was?
12-6
Ja. Genau, frischer Salat. 2-3 Austern.
Salätchen.
Dutzend, 2-3 Dutzend.
Ja. Na,
schön sehr sauber fein gemacht. Echt gut. Also auch gar nicht so, nicht anstrengend, man will auch gar nicht groß drüber reden, aber mehr davon trinken, ne?
Ja, genau, genau dafür ist das gedacht. Und das trinken die dann eben, ich sag mal, da wird's ja im Sommer auch schön warm und da ist ja viel Küste, also das wird da auch vor Ort irgendwie schön geschlabbert an der Côte sozusagen.
Ja, ja, zu Recht. Ne?
Ja, oh. Interessanterweise, also Bordeaux, heutzutage redet man eben vor allen Dingen wirklich von den Rotweinen. Du hast ja auch vor allem Rotwein im Kopf, wenn du an Bordeaux denkst. Ist halt auch der größere Teil, aber bis in die 60er Jahre hinein wurde tatsächlich mehr weiße Sorten als rote Sorten angebaut.
Also mir war überhaupt nicht klar, dass Entre-deux-Mers, dass das Bordeaux ist. Dass das zwischen den Flüssen bedeutet, das wusste ich. Aber dass es Bordeaux ist, war mir mal wieder nicht klar. Wahrscheinlich hast du mir das vor 20 Jahren schon mal erzählt. Aber
es kann sein, aber steht ja auch tatsächlich gar nicht drauf.
Also ja,
man muss es schon irgendwie in gewissem Maße wissen dann. Ne? Ja, also hinten steht schon drauf, ne? Grand Vin de Bordeaux, das steht überall drauf. Ah ja. Was eben Qualitätswein ist aus Bordeaux, aber
schön. Nächster Wein.
Genau, nächster Wein ist dann der andere Weißwein. Das ist dann Château La Fleur de Pin. Also der sozusagen die Blüte der Pinien. Und da sind wir dann sozusagen qualitätsmäßig einen Ticken obendrauf. Also eine Stufe höher. Also während das andere sozusagen ein Gebietswein war, eben aus Entre-deux-Mers, wechseln wir jetzt auch die Anbauzone. Wer nochmal auf die Karte gucken will, dann wir sind jetzt in den Graves.
Die Karte, also, gucken, die Karte,
da unterhalb von Karte, Bordeaux.
Unterhalb von Bordeaux,
Graves-Sauternes. Graves-Sauternes, genau. Mhm. Also im Prinzip müsste da auch noch Pessac-Léognan stehen, tut da jetzt nicht. Also wenn man mit der Hand drauf ist, dann ist das dunkelrote ist Graves, das orangene ist Pessac-Léognan und das gelbe ist eigentlich Sauternes, also das, wo die Süßweine herkommen.
Die unfassbar teuren Süßweine. Mhm.
Ja, aber auch das muss nicht immer sein.
Okay.
Also klar kann, ne? Also wenn man jetzt bei Decem ist oder Riosec oder so, aber es gibt da halt auch da ist es halt tatsächlich so, ich meine, wer kauft heute noch Süßwein? Ja?
Ich.
Das sind ja nur ganz wenige. Mir hat mal jemand gesagt, dass die Selbstmordrate unter Winzern im Sauternes tatsächlich besonders hoch war in den letzten Jahren, weil die einfach ihre Weine nicht mehr verkauft kriegen.
Das gibt's
und,
auch gar nicht.
Doch.
Wie kann man denn keinen Süßwein kaufen?
Naja, es ist halt, es macht halt dick.
Ja, aber das liegt nicht daran, dass der Wein süß ist, sondern daran, dass der Wein aus Wein ist.
Nee, aber der hat ja nochmal besonders viel Zucker dann dazu.
Ja, aber fällt das dann noch ins Gewicht?
Ja.
Echt?
Das fällt ins Gewicht und zwar.
Und zwar genau. Mit Wortspielen fällt das hier ins Gewicht. Freundchen. Ja gut, nee, aber ja, aber nee, aber süß, also ja, Süßwein würde ich ja immer bevorzugen erstmal. Ja, jetzt habe ich Bock auf Süßwein, so mit so Cantuccini und so. Ja, also. Okay, ich meine, ich rieche hier
mal. Also das Weingut, das wir hier haben, ist eben tatsächlich eigentlich auch ein Süßweingut. Also die machen vor allem Süßwein und haben sich aber eben dann auch zunehmend darauf verlegt, eben trockene Weine zu erzeugen. Ich denke mal, also wahrscheinlich auch weil Spaß macht, aber eben auch, um überleben zu können, weil eben viele Betriebe das nur noch schwer schaffen. Das ist tatsächlich auch so, wenn man so ein bisschen näher reinhört in Bordeaux, also die kriegen nicht nur ihre Weine nicht mehr verkauft, die kriegen dann auch ihre Flächen nicht mehr verkauft. Die kauft halt niemand mehr, weil es niemand anders mehr gibt, der die haben will. Und dann stehst du halt blöd da. Ne?
Also echt mittlerweile so, mit Blick auf den Fluss und so, könnte man doch sicher noch mal irgendwie touristisch.
Ja, das geht schon.
Aber also brauchst du auch erstmal die Kohle, um sie zu investieren. Ne?
Ja, genau. Also mittlerweile ist es eben so, dass der Staat eben Flächenrodungsprämien bezahlt. Mhm. Ja? Und
ist so, glaube ich, sogar die EU, die da Geld gibt, ne? Oder ist es nur
der französische Staat? Wahrscheinlich auch, ja. Also die kriegen im Moment irgendwie 6.000 Euro pro Hektar und müssen die dann sozusagen renaturieren auch, ne?
Einmalig 6.000 oder ist das dann irgendwie jährlich, also dass da weiter ein Einkommen für die auch fließt?
Nee, ich glaube, das ist eine einmalige staatliche Hilfe. Mhm. Ja. Also es ist deutlich weniger, als es gekostet hat, die zu stocken, ja, mit Reben. Ja.
Ja, aber bevor, es ist tatsächlich, bevor du gar nichts kriegst und das Zeug vergammelt auf dem Wingert, da kannst du halt, dann nimmst du lieber die 6.000. Renaturierst das und überlegst dir, ob du vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Feldfrucht anbaust. Wächst da nichts anderes irgendwie?
Da wächst bestimmt auch was anderes. Also im Zweifelsfall kann man da ja auch Rinder draufstellen oder so. Ist jetzt nicht wie Mosel, ne? Das ist ja nicht vergleichsweise flach überall, ne?
Steil.
So leicht hügelig, aber die Hügel sind dann so 30, 40 Meter hoch, ne? Mehr ist das eigentlich nicht. Also das geht schon.
Da kommt das Rind drüber. Interessante, ich finde, der riecht alt. Also nicht genau, alt im Sinne von alt und klapprig und trinke ich nicht mehr, sondern der riecht einfach, als wäre da Alter drin. Der hat eine gewisse, so was Schweres. Also nicht im Sinne von üppig, obstig, schwer, sondern einfach so eine Reife irgendwie in der Nase. Ist ganz witzig.
Ja. Was tatsächlich unter anderem daran liegt, dass hier die Rebsorte Semillon zu 50% drin ist.
Mhm.
Ja, und dann eben in anderen Teilen die beiden Sauvignons. Und der Semillon ist eine Rebsorte, die diese Aromatik durchaus eben mit sich bringen kann. Ja.
Aus dem Chat ruft jemand kartoffelig. Ja.
Kartoffelig.
Mhm. Ja. Das, ne, auch so eine Kartoffel riecht ja auch eher alt. Also, ne, die kommt halt aus der Erde, da ist dann so diese Schale und das riecht, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen alt. Mir fällt kein besseres Wort ein. Also kartoffelig finde ich total treffend. Also es riecht nicht nach Kartoffeln, sondern es fühlt sich an wie Kartoffelgeruch.
Ja, genau, wie so eine gewisse, also wirklich wie so eine Reife da drin, ne?
Ja, das hatte ich nämlich auch in zwei Flaschen, ruft Sandelholz, eher Sandelholz, ist auch gut. Ob Sandelholz jetzt ist, kann ich nicht beurteilen, also holzig ist es, ja. Sandelholz, ist das nicht das, was man sich in den Schrank hängt?
Nee, das ist Zedernholz.
Zedernholz, genau.
Gegen die Motten meinst du, ne?
Genau. Gegen die Motten, die meine teuerste Strickjacke gefressen haben.
Ah, toll.
Mistviecher. Ah.
Und was hier jetzt natürlich mit dabei ist, ist auch Holz. Ne? Also dieser Wein wird im Gegensatz zum ersten eben im Holz ausgebaut und mit 30% Neuholz. Und da kommen wir dann so ein bisschen eben in die Ecke der trockenen Weißweine aus Bordeaux, die eben sozusagen auch Richtung Cru Classé gehen, also sozusagen in die oberen Sphären. Also weil Graf, diese Ecke da unterhalb von Bordeaux, ist halt schon seit langem bekannt, auch sowohl für klassische gute Rotweine als auch für Weißweine. Und es ist die einzige Appellation in Bordeaux, wo sozusagen die Grand Cru Classé sowohl für die weißen als auch für die roten Weine gelten können.
Ja? Mhm.
Und das wird halt seit langer Zeit, werden die guten Weine in dieser Ecke dann auch klassisch im Holz ausgebaut und können eben auch wirklich sehr gut reifen. Also ich hatte Ende letzten Jahres hatte ich von La Ville Haute-Brion, das ist eines der Top-Weingüter in der Ecke dort, das ist dann vom Nachbarn irgendwann übernommen worden, ein 1948er, und zwar kein Süßwein, sondern ein trockenen Wein, von daher. Mhm. Das geht also auch.
Na, der hier ist ja angeblich auch trocken, ich bin mal gespannt. Mhm.
Der ist auch trocken.
Oh ja, der ist trocken. Oh, boah.
Hui. Der ist trocken und hat trotzdem
eine Süße. Ja. Ne? Mhm. Hui. Hm. Ich finde die Nase aber trotzdem schwierig. Also da, irgendwer schrieb auch in den Chat, ist schwer zu fassen, die Nase.
Ja, das ist ein bisschen schwerer zu fassen, weil das, ich finde, dieser Semillon-Duft, der ist halt schon sehr speziell, ne? Tatsächlich. Der hat so ein bisschen teilweise auch so einen schweren Blütenduft mit dabei, finde ich. Den man sonst in relativ wenigen anderen Rebsorten hat, würde ich mal sagen.
Schwerer Blütenduft trifft es wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Also es ist so, das ist so überbetörend, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann kommt tatsächlich, das hat man manchmal auch in der Nase, wenn es älter wird, oder tatsächlich auch natürlich, wenn es ein bisschen süßer wird, dann zeigt sich das noch mal anders, aber dann kommen eben so ein bisschen wachsige Noten dazu. Mhm. Ne? Das hat man hier nur so in Anklängen, wird dann aber mehr, wenn es reifer wird. Und am Gaumen hast du ja auch so ein bisschen was von Bienenwachs oder auch Honig, ja, tatsächlich, ohne dass der jetzt süß wäre. Aber ja, aromatisch ist das schon so ein bisschen in der Richtung. Ne?
Ja, der hat ja genau aromatisch wie Honig, so eine Glätte wie Bienenwachs, aber eben genug Säure, dass du sofort noch eine Flasche trinken willst. Ne? Mhm.
Genau, und eine super schöne Cremigkeit, finde ich. Es ist frisch, also es bleibt frisch, was vor allen Dingen eben vom Sauvignon kommt. Und aber es hat eben diese Cremigkeit und Volumen, den Semillon mitbringt. Aber das Cremige kommt natürlich auch dadurch, dass der einfach dann auch ein bisschen im Holz gelegen hat. Ne? Mhm. Das finde ich so insgesamt zusammen, finde ich das schon recht sexy, muss ich sagen.
Das ist super Zeug. Ja. Heute. Mhm. Also noch haben wir den roten nicht getrunken, aber ansonsten.
Nee, das ist auch super Zeug, nur dass das dir nicht schmecken wird. Und das ist tatsächlich eine Familie, die in Sauternes ansässig ist, also im Süßweingebiet. Aber nach Graf ist es jetzt nicht weit. Ne? Aber die machen da Wein seit Mitte des 18. Jahrhunderts und haben dann so richtig angefangen, 1956 dann auch sozusagen unter dem Namen Château Haute-Bergeron ihre Weine selber also abzufüllen, zu vermarkten. Das ist so ein bisschen die Familie. Die haben heute 35 Hektar in Sauternes, also Süßwein, und 12 Hektar in Graf für trockene Weine. Und diese Graf nennen sich Graf, weil die tatsächlich, also Grafkonsum ist ein bisschen wie Gravel.
Ah.
Ja. Also es ist tatsächlich, sind es kiesige, weitgehend kiesige Böden, die aber teilweise auch alte Kalksteinformationen mit drin haben. Mhm. Während du oberhalb von Bordeaux, also dieses ganze Médoc, wirklich so unterschiedliche Kiesterrassen hast. Weil überall dort, wo jetzt Médoc ist, auch mal die Gironde war und sozusagen Flussbett hinterlassen hat, also kiesiges Flussbett hinterlassen hatte. Ja. Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Geschichte schaut, können wir aber auch nächstes Mal machen, je nachdem.
Ja, wir müssen ja noch öfter über Bordeaux reden, genau.
Ja, wir müssen noch öfter über Bordeaux reden. Ne? Ja. Aber dieses Graf, also wo dieser Wein jetzt herkommt, ist tatsächlich auch die älteste Ecke auf dieser linken Seite, also unterhalb von Bordeaux, wo Wein erzeugt wird. Also es lässt sich bis in die Römerzeit eben nachweisen. Und dann aber vor allen Dingen eben auch aus der Zeit, wo dieser ganze Bereich Bordeaux ja zu England auch gehörte. Ne? Mhm. Das war ja immerhin 300 Jahre, also von 1154 300 Jahre. wo dann eben auch überhaupt das Ganze anlief und man das Ganze dann eben auch nach England verschifft hat. Und es war ja vorhin eine Frage im Chat, ob das mit den Flaschenformaten daherkommt. Also es hat sich halt dann irgendwann eingebürgert. Also dass Wein in Flaschen gefüllt wird, ist ja noch relativ neu. Also Ach. Das ist ja auch eigentlich aus dem 18. Jahrhundert erst.
Ich dachte, das Vorher hätten die Römer das ja schon gemacht oder so.
Nee, die hatten ja noch keine Flaschen. Die haben die eher in kleiner, wie nennt man sie?
Amphoren.
Ja, danke. Ja, Taschenamphoren abgefüllt. Also Flaschen zu blasen, das hat man eigentlich erst, also es, natürlich konnten die Römer auch Glas blasen, aber das war super aufwendig, teuer und wirklich nur der obersten Oberschicht vorbehalten. Kann man ganz schön sehen, also im Römisch-Germanischen in Köln gibt's echt tolle Glasfunde. Aber jetzt in größerem Maße in Flaschen abzufüllen, also sozusagen eine industrielle Glasproduktion zu machen, das hat relativ lange gedauert. Also das war auch am Anfang, als dann erlaubt wurde, Wein in Flaschen zu füllen. Das hat ja so ein bisschen was auch mit der Champagne zu tun, weil man natürlich einen moussierenden Wein schlecht in Fässern transportieren konnte. Dafür brauchte man dann ja Flaschen irgendwie zunehmend. Und man hat alles, was sozusagen verschifft wurde, wurde immer in Fässern verschifft.
Ja.
Und da hat sich dann in Bordeaux tatsächlich das Maß 225 bzw. 228 Liter etabliert, weil das eine Fassgröße war, die man eben als einzelner Arbeiter im Hafen noch selber rollen konnte.
Okay, also, ja.
Das war eigentlich die Idee, dass also ein Arbeiter ein Fass bedienen kann. Und viel größer hätte es nicht mehr sein dürfen. Ob jetzt genau aus, also die Fässer waren aber nicht immer ganz genau gleich. Also es gibt eigentlich die Tradition der 225 und der 228 Liter Fässer. Und dann funktioniert das mit der Menge der 750 Milliliter Flaschen nicht mehr. Ich glaube, 750 Milliliter ist auch echt eine recht moderne Maßeinheit. Also ich kenne noch Bordeaux-Flaschen, die hatten 730 Milliliter, also vor, ich glaube, Anfang der 70er oder in den 60er war das noch ein bisschen weniger. Und früher waren es dann auch nochmal etwas unterschiedliche Formate. Also das mit den Fässern ist, glaube ich, relativ gesichert, weshalb die so groß waren. Aber dass daraus jetzt die 750er Maßeinheit entstanden ist, das könnte schon sein, dass die sich das dann irgendwann überlegt haben, ne?
Also die Frage im Chat war halt, Weinflaschen fassen 750 Milliliter, weil die Winzer in Bordeaux ihre Weine im 19. Jahrhundert in 225 Liter Fässern nach UK exportiert hätten.
Ja,
und das genau, wären dann das 50 britische Gallonen. Und wenn man das auf 300 Flaschen aufteilt, kommen 750 Milliliter raus. Und 6 Flaschen.
Ja.
Also 6 Flaschen, eine Kiste Wein ist eine Gallone.
Mhm. Also es kann sein, dass die das dann so gemacht haben. Das macht für mich Sinn. Also die Größe der Fässer bis England stimmt auf jeden Fall. Die Engländer waren auch diejenigen, die tatsächlich als erste qualitativ hochwertige Flaschen geblasen haben. Insofern gehe ich davon aus, dass die auch die ersten waren, die das dann umgefüllt haben in Flaschen. Und insofern macht es ja Sinn, wenn diese Maßeinheit dadurch entstanden ist. Ja, das kann schon gut sein. Tja, aber ich kann es nicht beschwören.
Ja, rechnerisch kommt es hin. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, nicht, dass mir hier irgendwie einer was anhängen will. Schön, genau, auch schön. Aber den ersten fand ich irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass ich mich so sehr nach besserem Wetter sehne. Ne?
Ja, das kann natürlich sein. Ich finde ihn super schön. Diesen La Fleur de Pin, weil der einfach auch eine ganz tolle Aromatik hat. So zwischen. Der hat ja auch ein bisschen was von ein bisschen was Tropisches, ne? Also was durch die Rebsorte, aber auch durch das Holz kommt, dass der so ein bisschen was da reinkriegt an. Ich finde, der hat auch so ein bisschen, also eher so ein bisschen Richtung Mango, finde ich. Ich finde dieses Cremige, finde ich irgendwie wunderschön, so mit ein bisschen Orange mit dabei und so. Also gefällt mir total gut, der Wein.
Ja.
Ja.
Also würde ich mich heute Abend betrinken wollen, hätte ich es schwer, mich zwischen den beiden zu entscheiden. Aber wir gucken mal, was der Rote bringt.
Ja, genau. Gucken wir mal, was der Rote bringt.
Es gibt übrigens ein Chateau. Fällt mir gerade ein. Also das Wort ist ja Le Chateau. das Schloss. Und es gibt bei Rewe einen billigen Cremant, der heißt, warte mal, nicht Le Château, sondern La Château. Also nicht Château, sondern Château. La Château. Sehr schön.
Zum billiger Schütten.
Also das ist ein bisschen peinlich. So ein bisschen wie Wöf, wie hieß damals diese
Ja, ja, ja. Genau, Wöf, ich weiß auch nicht mehr. Wöf Clicquot, Wöf Fourny und dann gab es den Aldi Wöf.
Wöf Monsigny oder so ähnlich. Also das
ja, sowas.
Irgendwie, genau. Irgendwie sowas, ne?
Ja, 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 ja.
So ein bisschen kommt mir das vor. La Château. La Château. Mhm. Schön. Man muss es öfter sagen, um es überhaupt aussprechen zu können.
Ja.
La Grolée.
Genau, das ist so ein Weingut tatsächlich, was ich auch unbedingt mit dabei haben wollte, weil ich das schon sehr lange kenne. Es ist auch eines der, so ein bisschen der Vorreiter der, des biologischen Weinbaus in Bordeaux. Die machen das schon sehr lange.
Brombeermarmelade.
Ja. Und zwar so richtig frisch irgendwie, ne? Saftig, frisch, fruchtig. Voll Brombeere mit ein bisschen Kirsche dabei, aber vor allen Dingen Brombeere. Ja,
da ist es nur Brombeere und da ist eine, die nicht ganz so reif war, zwischengerutscht, nix Kirsche. Schöne Nase.
Ja. Ne? Also du kannst, wenn dir das nicht schmeckt, kannst du es einfach stehen lassen zum Riechen. Und da ist jetzt, wenn man nochmal auf die Karte guckt, dann sind wir eben an der Rive Droite, also auf der rechten Seite. Dort, wo es dann
ist die Karte weggeklickt?
Wo es dann blau aufleuchtet, genau.
Blau.
Ah, da. Also Le Côte Blaibuch. Ja, es ist, also das ist ja, das ist insgesamt schon alles so, auch so ein bisschen schwer zu verstehen, das ganze Gebiet. Also es ist nicht einfach. So wie du selber schon sagtest, ich hätte Entre-deux-Mer jetzt gar nicht unbedingt in Bordeaux oder einfach gar nicht in Bordeaux vermutet, finde ich total nachvollziehbar. Es gibt halt, ich glaube, es gibt 53 verschiedene Appellationen oder 56 in Bordeaux. Und allein dieser ganze Bereich, wo wir jetzt sind, also Burg, da gibt es sozusagen eine Dachmarke, wenn du so willst, die heißt Côte de Bordeaux. Und Côte heißt ja so ein bisschen wie Hängen, Hügel. Da wird es also ein bisschen hügeliger. Was aber wirklich nicht viel an Hügeln ist. Also für jemanden, der aus der Eifel kommt, ist das flach. Ja. also Côte de Bordeaux. Und da gibt es dann Côte de Bordeaux Blaye, Côte de Bordeaux Bourg, Côte de Bordeaux Cadillac. Cadillac übrigens tatsächlich Cadillac, ne? Der, weil tatsächlich der, wie war das? Der ehemalige Bürgermeister von Cadillac irgendwie in die USA ausgewandert ist.
Ach, komm.
Und dann. Ja.
Super.
Und dann danach Cadillac gegründet wurde. Dann gibt's Castillon, da gibt's Franc, da gibt's Saint-Macaire und so weiter. Es gibt also total viele von diesen Côte de Bordeaux und es ist relativ schwierig, einen Überblick zu halten. Ich finde, man muss sich vor allem Burg merken, also das, wo dieser Wein jetzt auch herkommt, weil das aus dieser ganzen Ecke mit das Beste ist. Also sowohl qualitativ als auch preisgenussmäßig, finde ich, für das Geld, was man da irgendwie bezahlt.
Wir hatten mal einen Wein, der hieß Clos de Burg, aber das ist was anderes, ne?
Wir hatten mal Clos de Burg.
Ja.
Okay. Ach so, von.
Ah, hier,
Vouvray. Also, von jetzt Uwe. Als wir der Loire waren.
Von Uwe war der. Ja, okay, genau. Ja. Siehst du, darum hängt der mir hinten nach. Ja, okay, das ist gut.
Ja, das ist tatsächlich.
Ja, ja. Genau. Von. Da will man immer nochmal ein paar Flaschen von kaufen. Ja. Genau. Ja, natürlich also spektakuläre Nase, das Zeug. Ich habe den jetzt mal in Le Taster, oder wie es heißt, Glas geschüttet.
Le Taster.
Ja. Das ist schon enorm, was da drin. Also hat auch noch so ein bisschen Gummi. Gummibrombeeren. Auch.
Also es ist nicht nur
Stock, es ist also halt so Holz, also so Gehölz, nicht Holz im Fasssinne, sondern Gehölz. Stöckchen.
Ha? Ja.
Schade, dass der mir nicht schmecken wird.
Doch, probier es mal.
Ja, genau. Guck mal. Ja. Mmh. Oh, der ist lecker. Viel zu viel Pelz, aber ah, ich kann ihn nicht trinken, aber der schmeckt sehr geil. Mm. 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 Mm.
Ja.
Tabak. Mm. Mm. Also wenn man mit diesen Tanninen klarkommt, ein geiler Wein.
Ja.
Ja, ja.
Ja, und das ist auch, also ich habe jetzt auch eine Zeit lang oder jahrelang irgendwie echt wenig Bordeaux getrunken, weil sich das auch so ein bisschen insgesamt verändert hatte, also dieses Anbaugebiet. Das ist ja so ein bisschen, also die haben ja immer wahnsinnig viel auf sich gehalten, die haben ja auch tolle Weine erzeugt. In den 70er Jahren haben sie ja dann einen auf den Deckel bekommen von den Kaliforniern beim sogenannten Judgment of Paris.
Habe
ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wo eben in so einem Blind Tasting die Kalifornier, die niemand kannte, besser abgeschnitten haben als die besten Weine aus Bordeaux, weshalb es totale Zerwürfnisse auch gab dann nachher. Und die Bodenpreise im Napa Valley dann in astronomische Höhen irgendwie über 2-3 Wochen nach Veröffentlichung dieses Tastings in astronomische Höhen geschossen sind und sich wirklich die Weinwelt in Kalifornien ja total verändert hat. Es gibt ja den ganz nett gemachten Film dazu, Bottleshock. Genau, aber für die Weingüter in
You think I'm an asshole, but I'm just British.
Ja. Sehr schön. Ja. Das war trotzdem für die Bordelaiser durchaus ein Weckruf.
Mhm.
Und dann kam ja Anfang der 80er Jahre kam dann eben Monsieur Parker, Robert Parker, der quasi die Weinbewertung nach Punkten, also nach dem amerikanischen Schulpunktesystem begründet hat. Und also der war schon vorher da, aber der hat dann den 1982er Bordeaux-Jahrgang als und zwar mehr oder weniger als einziger ernstzunehmender Kritiker vorausgesagt, dass das ein Jahrhundertjahrgang werden würde. Damals gab es noch nicht so viele Jahrhundertjahrgänge. Später wurde das ja so ein bisschen inflationär. Er hat damals gesagt, das wird ein Jahrhundertjahrgang, einer der größten Jahrgänge aller Zeiten in Bordeaux. Die meisten anderen haben das nicht so gesehen, aber er hat halt recht behalten. Es ist bis heute einer der größten Jahrgänge in Bordeaux. Das hat aber eben sozusagen zum Aufstieg von Robert Parker als Superkritiker geführt. Und Robert Parker hatte jetzt aber ja so einen bestimmten Geschmack auch. Und dieser Geschmack, also der hat eben Weine präferiert, auch in Bordeaux, die halt mächtiger waren, so extraktreich, mächtig, dichter, ja, also sowas, also Blockbuster nennt man das auch irgendwie im Amerikanischen. Und er hat tatsächlich, also der war so so eine so wichtige Stimme, dass die Leute dann irgendwann auch angefangen haben, nach seinem Geschmack die Weine zu erzeugen, was mir jetzt irgendwie, also meinem Geschmack jetzt überhaupt nicht entspricht. Ich mag eben lieber schlanke Bordeaux, frischen Bordeaux, das, was der früher auch immer war und was man aber in diesem Wein hier zum Beispiel, finde ich, auch findet. Der hat zwar viel Frucht, weil der eben auch viel Merlot hat, ich glaube 70%. Und Merlot ist die fruchtigere der Rebsorten. Also ein klassischer roter Bordeaux ist halt entweder von Merlot oder von Cabernet Sauvignon geprägt. Ja. Auf der linken Seite sozusagen Graf und Médoc ist es eigentlich fast immer mehr Cabernet Sauvignon und auf der rechten Seite fast immer hauptsächlich Merlot.
Mhm.
Und dann eben gibt es noch 3-4 andere Rebsorten dazu. Es sind eigentlich immer Cuvées aus diesen Rebsorten. Und hier ist es halt Merlot und Merlot ist eben immer mehr Pflaume oder Brombeere, auf jeden Fall mehr Frucht als Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon ist immer, hat viel mehr Tannin, also hat auch viel mehr Kerne in der Traube, eine dickere Traubenschale, was beides für Gerbstoffe sorgt und eben eigentlich immer deutlich mehr Cassis-Aromatik, also schwarze Johannisbeere, auch Johannisbeerblätter. Und eben auch immer gerne eben so ein bisschen von diesem Pyrazinigen, was weil es ja auch ein also der Sauvignon Blanc ja mit dem auch verwandt ist. Also die haben beide eben dieses Pyrazin. Jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich damit angefangen habe.
Weiß ich auch nicht mehr, aber so ist es, wenn man trinkt.
Ist auch egal. genau.
Also andere Betrunkene reden ständig dasselbe, da sind wir noch etwas besser, obwohl ich wahrscheinlich immer dasselbe rede, weil ich sonst von nichts was zu erzählen weiß. Apropos erzählen weiß, ich habe einen Restaurant-Tipp mitgebracht.
Oh, okay.
Ich war in Köln letzte Woche.
Ja.
Ja, ich war in Köln letzte Woche. Und wir haben versucht, montags abends essen zu gehen, was in vielen Restaurants ja nicht möglich ist. Die meisten haben ja montags zu. Dieses Restaurant hat sonntags zu, was super war. Und das war halt ein kleines griechisches Restaurant in Köln-Lindenthal.
Mhm.
Gläuler-Ecke Gürtel mit dem Namen Phyllis, also P-H-I-L-I-S mit Apostroph. Mhm. Okay, mhm. Phyllis. Mhm. Total, also wirklich lange nicht mehr so gut griechisch gegessen, weil sonst geht man ja zum Griechen um...
Ja.
Für die Menge, ne, so, also für die Menge und das Gebratene und geschwärztes Schwein und was man da so alles. Und da war irgendwie, also das waren nicht so absurde Mengen und das waren auch, ich habe das beste Scordalia gegessen, das ich je gegessen habe. Das ist dieses Kartoffelpüree mit Knoblauch und Öl drinne. Da kann man total viel falsch machen. Und die haben total viel richtig gemacht und also ist super. Ist wirklich mal eine Empfehlung. Also würde ich jederzeit wieder hingehen in Köln.
Ja.
Also kleines gutes kleines griechisches Restaurant. Muss ich hier in Berlin auch noch mal gucken, ob es das gute kleine griechische Restaurant noch gibt, das ich sonst immer so mochte. Mal schauen. Ja, das ist so meine Restaurantempfehlung für diese Sendung, weil ansonsten habe ich nichts. Doch bei Bett Nummer 2 war ich auch beim Hieb in Köln.
Mhm.
Was auch wieder schön.
Stimmt, das hattest du ja.
Genau, das habe ich sogar angekündigt. Genau, war auch wieder schön. Obwohl ich finde, also der hat seine Karte nicht groß verändert. Ich hatte gehofft, eine komplett neue Karte zu finden, aber war nicht. Aber war nach wie vor super. Softshell Crab.
Mhm.
Nee, super.
Ich war tatsächlich am Wochenende in Hannover. Also ich war eingeladen auf einem Bordeaux Daydrinking am Sonntag, aber ich hatte auch eine Einladung. Ja, Hannover, genau. Ich hatte eine Einladung auch in ein Restaurant, nämlich Votum. Das Votum heißt, weil es eben im Leineschloss ist, also dort, wo auch der Niedersächsische Landtag tagt.
Ah, Wortspiel.
Ja, und die Besitzer, die haben zwei Restaurants dort. Das eine heißt Chance und das andere heißt Votum. Das ist irgendwie ein Zweisterner tatsächlich. Und das war ziemlich gut. Wir haben dort natürlich auch Wein getrunken, aber wir haben dort auch mal die alkoholfreie Weinbegleitung ausprobiert.
Mhm.
Weil ich ja jetzt als No and Low Alkohol Podcaster natürlich solche Sachen mich auch noch mal mehr interessieren. Und auch das war spannend.
Okay.
Also das war wirklich ganz cool. Also so ein bisschen auf und ab. Das hat nicht immer gut gepasst, aber es hat teilweise sehr, sehr gut gepasst. Und das Coolste war irgendwie Blumenkohl, polnisch.
Blumenkohl, hieß es. Polnisch.
Genau. Ja, polnisch ist irgendwie eine Blumenkohl-Zubereitungsvariante, die dort dann natürlich irgendwie auf so ein Sterneniveau gehievt wurde und auch diverse Komponenten mit da drin hatte, auch ein bisschen Verjus und ein bisschen Quitte und ein bisschen Dillöl. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und dazu hatten die aber eben auch aus dem Blumenkohl, Blumenkohl entsaftet und dann eben auch mit verschiedenen Sachen angereichert. Eben auch nochmal dieses Dillöl und so. Das war wirklich ziemlich perfekt, muss ich sagen. Eben auch Verjus und säuerlich und sehr gut.
Ist das ein Sterneladen?
Es hat, glaube ich, zwei Sterne.
Ach hey, ja, okay, nicht leisten als normaler Mensch.
Nee, das ist so ein bisschen, wobei die haben jetzt tatsächlich seit 2 Jahren haben die, muss man sozusagen nicht hier das volle Programm nehmen, sondern man kann einfach für 3 Gänge dahin gehen.
Ja.
Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn man in der Ecke ist und das
sozusagen hier, das Schwesterrestaurant. 2 Sterne, 2 Stunden, 3 Gänge.
Ja.
Für 99 das Menü. Nachschlag Brot kostet 9 Euro. Was? Freunde. Alkoholfreie Menübegleitung 27 Euro, 130 Euro. Das kann man bringen, ja, das geht noch.
Aber
ja,
was wirklich auch super aussah, das habe ich ja jetzt nicht probiert, weil ich ja nebenan war, aber es ist im Prinzip derselbe Raum, mehr oder weniger nur getrennt, ist das Chance.
Chance.
Chance, genau.
Nie gehört. Klingt ein bisschen klingonisch.
Ja, ist direkt nebenan, hat ein Bib Gourmand, ist auch entsprechend bepreist. Wunderbar. Und das sah richtig gut aus, was die da auf den Tellern hatten. Und die Leute aus dem Votum meinten auch, dass das wäre auch entsprechend gut.
Mhm. Sieht gut aus. Also die Fotos auf der Webseite, aber die sehen ja meistens gut aus. Ja. Ja. Ich schreibe es mal in die Shownotes. Siehst du, ich habe nicht genug ausgespuckt. Ich schreibe es mal in die Shownotes. So. Mhm. Schorze in Hannover. So.
Schorze in Hannover. Und wir sind eben bei La Crolet. Was ich noch sagen wollte, tatsächlich, das ist die Familie Hubert. Die haben zwei Weingüter, La Crolet und Paybonhomme Le Tour. Und ich finde beide irgendwie so in dieser Preislage, das ist jetzt ein 15-Euro-Wein. Mhm. Es gibt noch die Tête de Cuvée, die legt noch mal eine Schippe drauf. Die kostet um die 20 Euro. Finde ich auch großartig. Und wie gesagt, die gehören sozusagen in dieser Ecke mit zu den ältesten biologisch anbauenden Weingütern und machen einfach, also seitdem ich die kenne, und ich glaube, ich kenne die seit dem Jahrgang 2008, das hier ist jetzt 2022, also schon recht lange, habe ich eigentlich immer jeden Wein empfehlen können von denen. Und mittlerweile machen die, wenn man mal bei denen auf die Website guckt, gehören die halt auch zu den Weingütern, die irgendwie so ein bisschen wildere Sachen machen, also die eben auch so ein. Und das sind dann auch immer mehr, also nicht zuletzt wegen der Krise, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und einfach auch ein bisschen andere Sachen machen. Also jünger, anders vergoren, frischer, so ein bisschen Beaujolais-Style oder eben auch ein bisschen Petnat machen und solche Sachen. Mhm.
Ja, ja, so, sollen sie mal machen, ist ja rot, ne?
Nee, halt auch mit weiß natürlich.
Okay, dann ist gut.
Naja. Ja, aber ist schön, ne? Also ich meine, selbst wenn man es sozusagen, wenn es einem zu pelzig ist, ich finde die Aromatik ist einfach.
Ja, erstaunlich. Also toll. Das ist also sehr, ne? Hinter dem Pelz, der für mich wirklich wieder sehr unangenehm ist, hinter dem Pelz ist so viel Geschmack. Das habe ich eigentlich selten. Also meistens ist es so, dass ich praktisch nur den Pelz im Mund habe. Und das war hier nicht. Das ist schon mal, das ist was Neues. Vielleicht ändert sich bei mir ja auch vielleicht was, wer weiß.
Ja, vielleicht.
So. Der Chat empfiehlt außerdem, also Vertrauensperson im Chat empfiehlt in Köln außerdem die Useria, was auch ein Grieche ist. Mhm. Klingt irgendwie ein bisschen schwierig, aber ja.
Vor allen Dingen wird es da vor allen Dingen Uso geben.
Das kann gut sein, wobei so viel Uso, ja, so viel Uso wie bei Ach Nico Ach in Berlin-Halensee ist das, glaube ich, gibt's nicht. Also das ist, ich weiß nicht, waren wir da mal? Nee, ne? Da waren wir noch nie.
Da waren wir noch nie.
Das ist halt so ein Standard-Grieche eigentlich. Das ist ein ordentlicher Grieche, ein solides griechisches Restaurant, auch mit ordentlichen Portionen und sowas. Und die haben halt einen riesigen Kühlschrank, so einen Glastür-Kühlschrank da stehen, wo Uso-Flaschen drin gestapelt liegen. Und du kommst halt so rein und bevor du überhaupt Getränke bestellen darfst, stehen schon zwei Uso auf dem Tisch. Und je nachdem, wie gut gelaunt der Boss da ist, also ich weiß nicht, ob es der Chef ist oder der Oberkellner oder was auch immer, also die laufen auch die ganze Zeit singend rum und so, und je nachdem, wie gut gelaunt der Typ da ist, der den Uso bewacht, kriegst du halt über den Abend irgendwie ständig Uso nachgeschüttet. Also das ist mir schon passiert, dass ich bin mit dem Auto dahin gefahren und mit dem Taxi nach Hause, weil ich nur Uso getrunken habe, bestimmt irgendwie 10 Uso für lau oder sowas. Also ganz, ganz schrecklich. Also so kleine so Schnapsgläschen kriegst du dann immer. Ganz, ganz schlimme Sache, aber auf eine Art wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das ist 20 Jahre her, dass ich da war. Ich rede da immer noch von.
Wer in Köln ist und Griechisch auf einem höheren Niveau mal probieren will, wie man es vielleicht, also wirklich selten bekommt, der gehe ins Phaedra.
Phaedra.
Ja. Also das ist Kostas Tsikas, der macht das, also der leitet das, Kostas Tsikas. Und das Phaedra ist jetzt, da steht jetzt nicht sozusagen griechisches Restaurant dran, sondern es ist im Prinzip eher eine Mittelmeerküche, aber da er selber Grieche ist, ist sie halt schon griechisch betont, aber hat auch Anklänge sozusagen aus anderen Mittelmeer-Anrainerstaaten von Marokko bis Spanien. Und ist eine ausgefeilte Speisekarte. Es gibt 4-Gänge-Menüs, sowohl mit Fleisch und Fisch als auch als Veggie. Aha. Und das ist schon ziemlich gut. Und er hat eine ziemlich gute Weinkarte.
Restaurant für mediterrane Küche.
Mare Mediterraneum.
Jetzt haben wir genug, jetzt haben wir ja genug zu essen, wo wir nie hinkommen oder nicht genug Kohle für haben. Ach Gott, ey. Das ist doch alles nicht. So, jetzt will ich aber noch mal den Entre deux Mer gucken. Das ist vielleicht noch mal, ob der jetzt immer noch so spektakulär ist oder so schön ist nach den doch weitaus dichteren, üppigeren Sachen.
Nase ist immer also noch geil. Michael sagt, dass Fedra auch gut ist, aber Osteria auf gleichem Niveau sei.
Ah, ja.
Und da er direkt um die Ecke arbeitet, gehe ich mal davon aus, dass er das besser weiß als ich. Zumal ich die Osteria ja nicht kenne.
Oh, der Entre deux Mer ist jetzt schön. Der hat jetzt noch so ein bisschen was von einer Süßspeise dazu gekriegt.
Ja, so ein bisschen Zitronenbaiser, ne?
Sowas irgendwie, ja.
So, oder Zitronencreme irgendwie.
Echt nett. Nett. Sehr schön.
Es ist ja jetzt auch eine betont trinkfreudiges Paket einfach.
Ja.
Das war ja auch so ein bisschen die Idee bei den ersten beiden Monaten.
Ja, dann kann man sich jetzt wenigstens, kann man jetzt noch hingehen und sagen, okay, das ist, jetzt habe ich was für den Sommer gefunden. Also, weil das ist, der Entre deux Mer, das ist der ideale Wein für einen Hochsommer. Wie viel Dampf hat der denn eigentlich? Warte mal.
12,5, glaube ich.
12,5? Ich habe die Brille nicht an. 13. Also
13.
Okay. Der 22er hat 13.
Ja. Ah, der 23er hat 12,5.
Siehste.
Ja, so ist das.
Schön. Schönes Paket. Ja. Ja. Gefällt mir.
Ja, ne? Ja.
Gefällt mir und ich werde mir aber nichts nachbestellen. Ich habe so viel Wein hier und ich trinke so wenig in letzter Zeit. Schrecklich.
Ja.
Siehst du mal. Schrecklich. Mhm. Naja. Da sind wir durch, ne? Gehen wir nach Hause,
genau.
Achso, haben wir. Wir haben doch noch eine nächste Sendung anzukündigen.
Ja, haben wir. Termine haben wir schon für die nächsten beiden Sendungen.
Genau.
Muss ich aber jetzt auch selbst nachgucken.
Ja, am 19. März.
Genau, das ist sozusagen heute genau in einem Monat.
Genau. Und am 23. April, da hören wir uns dann auch wieder. Mhm. Und darüber hinaus gibt es auch noch Termine, die sagen wir aber jetzt nicht, weil schreibt ja sowieso keiner mit. Außer die Listenschreiber, die sind aber anders.
Genau. Na denn? Genau, und nächste Sendung machen wir dann dreimal Bordeaux Rot, war nicht schon vor.
Mhm.
Und wir haben dann Médoc, Saint-Emilion und Graf, also sozusagen die drei klassischen Hotspots, sag ich mal, für große rote Bordeaux. Also wir trinken jetzt natürlich nicht die Cru Classé, das würde jetzt irgendwie die Preisspanne hier übersteigen, aber eben, sag mal, drei gute Einstiegsweine, die aber sozusagen diese Appellation schon auf dem Etikett draufstehen haben und die eben typisch sind für diese drei unterschiedlichen Terroirs.
Ja. Mein Kuli schreibt nicht mehr, alles geht den Bach runter. Stützen zockt. So, Entschuldigung. Ich war kurz abgelenkt. Wir hören uns wieder in genau 4 Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Wer vorher noch in Berlin ist am 2. März.
Ach ja, da sind wir ja auch
noch. Der wird uns ja über den Weg laufen, weil
alle.
Wir beide irgendwie, genau, wir beide hängen bei der Grand Suff ab, also bei der Hausmesse des
Weinladens Weinhändlers Suff.
Genau, in der Markthalle 9. Und ich mache sogar eine Masterclass um 16 Uhr zum Thema Wein und Klimawandel. Kann man sich anmelden.
Eine Masterclass. Kann ich da noch was lernen?
Vielleicht.
Vielleicht. Ich kann natürlich auch einfach
vielleicht mir Vielleicht hörst mir du einfach Fragen auch das, was du bisher vergessen hast, einfach nochmal neu.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Tschüss, Holger.
Lieber Chat, liebe Live-Hörerschaft, vielen Dank fürs Live-Dabeisein und Mitspielen. Liebe Konservenhörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der man ist so eingeführt, Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Frauen. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.